Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Führung durch die Ausstellung »Was niemals stirbt – Das Leben von Takashi und Midori Nagai«. Wir zeigen diese Ausstellung, weil wir sehr berührt und angezogen sind von der lebensbejahenden Haltung, von der Hoffnung und der Freude, mit der Takashi und Midori ihr Leben gelebt haben, auch und gerade in vielen Schwierigkeiten, in den vielen existenziellen Herausforderungen ihres Lebens, die auch jeden von uns treffen könnten. Zur größten Prüfung wurde der Abwurf der Atombombe auf Nagasaki, bei dem Midori getötet wurde und in dessen Folge Takashi zu seiner eigenen Überraschung in sich selbst eine Neugier auf das Leben wahrgenommen hat, den Wunsch, jeden Tag neu zu entdecken, wofür dieser Tag da ist. Tafel 1. Takashi und Midori wurden beide 1908 geboren. Takashi in der Region Shimane, die die Ursprungsregion des Shintoismus ist, der in Japan einheimischen Religion, während Midori in Nagasaki geboren wurde, in einer Familie der verborgenen Christen. Was sich hinter dieser Bezeichnung verbirgt, werden wir im Laufe unseres Rundgangs erfahren. Takashi wurde von seinen Eltern im Geiste des Shintoismus und der konfuzianischen Ethik erzogen. Tafel 2. Lassen Sie uns darum gemeinsam einen Blick werfen auf die japanische Spiritualität. Wesentlich ist die Beziehung zur Natur. Die Natur ist die Lebensenergie. Ich bin die Natur und die Natur ist ich. Sie bringt sich selbst hervor, ist nicht geschaffen. Berge, Bäume und Flüsse sind von göttlichen Wesen, den Kami, bewohnt und darum heilig. Auch der Mensch kann nach seinem Tod zu einem Kami werden und gemäß der buddhistischen Vorstellung als Pflanze wiedergeboren werden. Tafel 3. Der Shintoismus hat den Buddhismus in sich aufgenommen, der um das Jahr 500 nach Japan kam. Die beiden Vorstellungswelten verbanden sich miteinander sowie mit der Ethik des Konfuzius. Menschliche Tätigkeiten erhalten einen ethischen Wert und werden zu einem geistlichen Weg. Darauf weist die Silbe Do in den Bezeichnungen dieser Tätigkeiten hin, beispielsweise die Teezeremonie Chado, die Kunst des Blumensteckens Ikebana oder Kado, die Kampfkünste wie Judo oder Aikido. Tafel 4. Im Shintoismus wird die Natur als ursprünglich rein betrachtet, doch wird sie beispielsweise durch den Egoismus der Menschen verunreinigt. In Versöhnungsriten und Gebeten versucht der Mensch, die Harmonie mit der Natur und den Kami wiederherzustellen. So soll die Energie der Kami wieder zu eigenen Gunsten gelenkt werden. Das ist der Weg der Götter, der Shinto. Tafel 5. Kennzeichnend für den Buddhismus ist, dass der Mensch dazu berufen ist, das Nirvana zu erreichen. Er gelangt dahin auf dem Weg der Meditation, um sich von seinem egoistischen Ich zu befreien. In einer Reihe von Wiedergeburten kann er im Nichts, Mu, im Nicht-Ich versinken, wie eine Welle im Ozean und in anderer Gestalt daraus wieder hervorgehen, bis er das Nirvana erreicht. Es gibt Wesen, die, obwohl sie den Status des Nicht-Ich erreicht haben, nicht in das Nirvana eingehen, sondern auf der Erde bleiben, um den Menschen zu helfen. Sie werden Bodhisattva genannt und wurden von den verborgenen Christen in besonderer Weise eingesetzt, wie wir noch sehen werden. In Japan gibt es verschiedene buddhistische Schulen. Einen großen Einfluss auf die Geschichte und Kultur Japans hatte insbesondere die Zen-Schule. Tafel 6. In welche gesellschaftliche Situation hinein wurden Takashi und Midori geboren? Japan war zwischen 1600 und 1850 von der Außenwelt isoliert. Japaner durften das Land nicht verlassen und mit nur wenigen Ausnahmen durften Ausländer nicht hinein. Die Isolation war eine Entscheidung des Militärherrschers, des Shoguns, der so die zuvor von zahlreichen Kriegen zwischen streitenden Feudalherren dominierte Situation Japans befrieden wollte. Um die Abschottung zu durchbrechen, überfiel 1853 eine amerikanische Marineexpedition die Bucht von Edo, dem heutigen Tokio. Die Amerikaner waren interessiert an Handelsbeziehungen mit Japan. Sie stellten den Shogun vor die Wahl, entweder das Land für den Austausch mit der westlichen Welt zu öffnen oder Gefahr zu laufen, zu einer Kolonie Amerikas gemacht zu werden. Der Shogun und der bald auf ihn folgende Kaiser entschieden sich für den Weg der Modernisierung. Sie wurde intensiv vorangetrieben. Innerhalb von 40 Jahren wurden über 11.000 Eisenbahnkilometer gebaut. Ein neues Bildungssystem entstand, begleitet von einem regen Wissenschaftler- und Studentenaustausch mit den USA und Europa. 1889 gab es eine neue Verfassung nach preußisch-britischem Vorbild, die unter anderem Rede- und Religionsfreiheit garantierte, von grundlegender Bedeutung für die verborgenen Christen. Außerdem kam es zu einer starken Militarisierung Japans und einer Reihe von Expansionskriegen. Die enorme Modernisierung brachte einen großen Glauben an die Technik, an die Industrialisierung und an das Materielle mit sich. Tafel 7. Der wissenschaftsorientierte und materialistische Geist der japanischen Kultur und des Bildungswesens jener Zeit erfasst auch Kopf und Herz von Takashi. Seine Eltern haben ihn in die nächste größere Stadt zum Schulbesuch geschickt. Danach beginnt er in Nagasaki mit dem Medizinstudium. Tafel 8. Seine Sicht auf den Menschen beschreibt Takashi so: In der Schule wurde ich zum Sklaven des Naturalismus. Als ich an die Universität kam, nahm ich einfach an, dass der Mensch nichts als Materie sei. Seine anatomischen Studien scheinen das zu bestätigen. Für ihn war die Seele eine Erfindung. Tafel 9. Diese Sicht wurde radikal in Frage gestellt, als sein Vater ihn im dritten Jahr dringend nach Hause telegrafierte, weil seine Mutter erkrankt sei. Takashi eilt heim, trifft seine Mutter noch lebend an, doch sie kann aufgrund einer Gehirnblutung nicht mehr sprechen. Aber ihr Blick auf Takashi ist so intensiv, dass dessen materialistisches Menschenbild zutiefst erschüttert wird. Takashi beschreibt: Ihr Blick sagte mir, dass der menschliche Geist nach dem Tod weiterlebt. All dies war eine Intuition, eine Vorahnung, die den Geschmack der Wahrheit hatte. Das ist es, was Takashi in seinem Innersten bewegt. Er ist immer auf der Suche nach der Wahrheit über den Menschen. Und er ist immer bereit, die eigenen Einsichten in Frage zu stellen, sobald die Wirklichkeit ihm etwas Neues zeigt. Er tut es mit den Augen des Wissenschaftlers, wie wir auf Tafel 11 lesen. Da wird er zitiert mit den Worten: Warum sollte ich nicht versuchen, das, also die Intuition angesichts des Blicks seiner Mutter, einfach wie eine meiner Laborhypothesen zu überprüfen? Tafel 10. Was hilft ihm bei der Überprüfung? Es ist zunächst der französische Naturwissenschaftler und christliche Philosoph Blaise Pascal. Takashi hat auf dem Gymnasium sein Werk Pensée, Gedanken, kennengelernt. Er ist fasziniert von Pascal, weil für ihn der christliche Glaube, die menschliche Vernunft und die Naturwissenschaft nicht in einem Widerspruch zueinander standen. Pascal war ein bedeutender Naturwissenschaftler und hat beispielsweise die mechanische Rechenmaschine erfunden und mehrere physikalische Gesetze entdeckt. Er sieht aber auch die Unzulänglichkeit der Vernunft und sagt, dass die höchsten Wahrheiten mit den Augen des Herzens betrachtet werden. Eine solche Sichtweise wird auch im Buddhismus formuliert, sodass Takashi hier, wie auch zu vielen anderen Gelegenheiten, den Reichtum seiner eigenen Tradition neu entdeckt. Tafel 11. Doch nach einer Weile stellt Takashi fest, dass ihm Bücher nicht ausreichen, um den christlichen Glauben kennenzulernen. Er verspürt die Notwendigkeit, am Leben der Christen teilzuhaben. In dem Stadtteil Urakami, in dem sich die medizinische Fakultät von Nagasaki befindet, lebt auch die größte Christengemeinde Japans mit mehreren tausend Einwohnern. Takashi entscheidet sich, eine Studentenbude bei einer ihrer Familien anzumieten. Er klopft mehrmals an bei der Familie Moriyama, doch erst bei seinem dritten Versuch wird er aufgenommen. Was Takashi nicht weiß: In früheren Jahrhunderten befand sich dort das Hauptquartier der verborgenen Christen. Wie kommt es nun eigentlich, dass in Nagasaki Christen leben? Tafel 12. Den Beginn machte Franz Xaver, der 1549 Japan erreichte. Im Zusammenleben mit den Japanern fand er bestätigt, was er zuvor bereits gehört hatte, nämlich dass die Japaner eine sehr hochstehende Kultur haben, tief verwurzelte menschliche Werte, einen hohen Bildungsstand und beeindruckende Gebräuche wie die Teezeremonie. Franz Xaver ist davon sehr angezogen und möchte den Japanern von dem einen Gott erzählen, der den Menschen liebt und der aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen selbst Mensch geworden ist, um den Menschen zu erlösen. Doch die japanische Sprache muss er erst noch lernen, um vermitteln zu können, dass der christliche Gott ganz anders ist als die shintoistische Vorstellung der Kami, der Götter, die in der Natur leben. In den 2 Jahren, die Franz Xaver in Japan verbringt, lassen 1000 Menschen sich taufen. Aber auch Widerstand regt sich gegen ihn. Er verlässt das Land, als er in Indien noch andere dringende Aufgaben erledigen muss. Auf Franz Xaver folgen zahlreiche andere Jesuiten, zum Beispiel der Portugiese Luis de Almeida, ein Chirurg, dessen Vermittlung der chirurgischen Techniken an die Japaner so anerkannt wird, dass ihm ein Denkmal gesetzt wird. Tafel 13. Aus Italien kommt ein weiterer Jesuit, Alessandro Valignano, ein hochgebildeter Mann, der ebenso wie Franz Xaver und Luis de Almeida sehr großen Wert darauf legt, dass die Jesuiten die Sprache und die Bräuche der Japaner erlernen, dass zum Beispiel in den Häusern der Jesuiten Räumlichkeiten für die Teezeremonie vorgesehen werden. Valignano war ein kultureller Brückenbauer. Er hat künstlerische Techniken aus Europa vermittelt, hat Buchdruckgeräte nach Japan bringen lassen, Schulen und eine Musikschule errichtet. Er sorgte für die Ausbildung von Japanern zum priesterlichen Dienst. Zur Finanzierung trugen die Erträge aus dem Handel mit den Portugiesen bei. Während der insgesamt 10 Jahre, die Valignano in Japan verbrachte, erlebte er den grundlegenden gesellschaftspolitischen Wandel dieser Zeit. Die Feudalzeit mit den vielen gegeneinander kämpfenden Lehnsherren, den sogenannten Daimyos, ging zu Ende aufgrund der Initiative 3er Shogune, die Japan zu einem einzigen Land unter einer Zentralregierung vereinigten. Damit einher ging eine veränderte Haltung der Herrscher gegenüber der christlichen Verkündigung. Das zunächst auch aus wirtschaftlichen Gründen große Interesse wich einer zunehmenden Furcht vor dem Verlust der eigenen Herrschaftsansprüche, sodass das Christentum schließlich verboten wurde. Tafel 14. Die Jesuiten traten mit den Daimyos in Beziehung, um ihnen vom Christentum zu erzählen. Recht bald ließen sich einige Daimyos taufen. Zu ihnen gehörte Umura Sumitada aus Nagasaki. Nachdem er konvertiert hatte, öffnete er den Hafen von Nagasaki für den Außenhandel und unterstützte mit den Einnahmen aus dem Handel die karitativen Werke der Jesuiten, wie zum Beispiel Armenhäuser, Schulen oder Kirchen. Nagasaki wurde schon bald Bischofssitz, einheimische Priester wurden ausgebildet und christliche Schulen gegründet. Ein weiterer bedeutender Daimyo war Justo Takayama Ukon, der 2017 von Papst Franziskus selig gesprochen wurde. Er war als Kind getauft worden, als sein Vater sich und seine Familie taufen ließ. Als Justo später das Lehen von seinem Vater übernahm, machte er es zu einem Missionszentrum, wo einheimische Katechumenen ausgebildet wurden. Er gründete ein Priesterseminar und ließ die erste Kirche in Kyoto errichten. Auf diese Missionserfolge reagierte der Shogun mit Ablehnung, weil er um seine weltliche Macht fürchtete. Er übte immer mehr Druck gegen die Christen aus. Justo Takayama Ukon wurde schließlich gezwungen, Japan zu verlassen. Tafel 15. Zwischen 1587 und 1640 wurden 4 Edikte gegen die Christen erlassen und mit zunehmender Schärfe durchgesetzt. Im ganzen Land wurden große Schilder errichtet, die zur Denunziation der Christen aufriefen. Kopfgelder wurden gezahlt, besonders viel für Priester, aber auch für Ordensleute und christliche Laien. Außerdem kamen amtliche Kontrolleure in die Ortschaften. Sie brachten die sogenannten Fumie mit, die Darstellungen Christi oder der Mutter Gottes zeigten. Die Fumie wurden auf den Erdboden gelegt und die Einwohner der jeweiligen Ortschaft gezwungen, darauf zu treten. So sollten sie zeigen, dass sie keine Christen waren oder in diesem Moment abschwören. Wer das nicht tat, wurde entweder schwerster Folter oder unterzogen oder hingerichtet. Tafel 16. Zu den ersten Opfern dieser Verfolgung, die 1587 unter dem Shogun Toyotomi Hideyoshi begann, gehörten Paul Miki und seine Gefährtin, die sogenannten 26 heiligen Märtyrer von Nagasaki. Paul Miki war der erste japanische Jesuit. Er hatte offensichtlich eine besondere Ausstrahlung, denn ihm wurde nachgesagt, dass seine liebevolle Zuneigung wirksamer als Worte waren. Er und seine Gefährten wurden in Osaka und Kyoto verhaftet. Jedem von ihnen schlug man ein Ohr ab und sie wurden gezwungen, die etwa 900 Kilometer zwischen Kyoto und Nagasaki innerhalb eines Monats zu Fuß zurückzulegen, mitten im Winter. In Nagasaki führte man sie auf einen Hügel, um sie dort für alle Menschen weithin sichtbar zu kreuzigen. Die letzten Worte von Paul Miki am Kreuz entsprachen denen von Jesus Christus. Vater, in deine Hände ergebe ich meinen Geist. Tafel 17. Es folgten weitere Verfolgungen, bis 1637-38 der Shimabara-Aufstand losbricht, aufgrund der wirtschaftlich sehr bedrohlichen Lage der Bauern, die fast alle Christen waren. 20.000 bis 30.000 von ihnen sterben, die letzten Priester werden ermordet und alle Europäer des Landes verwiesen. Es entsteht in dieser Zeit eine Prophezeiung, gemäß der nach 7 Generationen wieder Priester ins Land kommen werden. Tafel 18. Es beginnt die sogenannte Zeit der Abschließung Japans. Die Christen ziehen sich in Verstecke zurück, zum Beispiel auf die Inseln, die Nagasaki vorgelagert sind, in Waldgebiete oder in entlegene Ortschaften, wie es Urakami damals war. Sie werden als verborgene Christen, Kakure Kirishitan, bezeichnet, denn sie lebten verborgen vor den staatlichen Kontrolleuren. Manchen gelang dies, indem sie Statuen buddhistischer Gottheiten in ihren Häusern aufstellten. In dem Medaillon sieht man die Bodhisattva der Barmherzigkeit, Kanon. Wenn Kontrolleure ins Haus kamen, vermuteten sie hier eine buddhistische Familie, die Bodhisattva Kanon anbetete. Aber in Wirklichkeit hatten die Christen auf die Rückseite der Statue ein Kreuz eingeritzt, sodass es für sie die Mutter Gottes war, die sie hier verehrten. Die verborgenen Christen überlieferten ihren Glauben, also Gebete und Heiligengeschichten, ausschließlich mündlich. Die ganze Gemeinschaft wurde von einem Vorsteher geleitet. Die Aufgabe wurde innerhalb der Familie jeweils an den erstgeborenen Sohn weitergegeben. Diese Familie ist die Familie Moriyama, also diejenigen, bei der Takashi später sein Studentenzimmer gemietet hat. Tafel 19. Die Abschottung Japans endete erst nach 1935 in der Folge des Überfalls der amerikanischen Marineeinheit auf die Bucht von Tokio. Mit der Öffnung und der Aufnahme von internationalen Handelsbeziehungen kamen Christen aus dem Ausland nach Japan. Ihnen wurde erlaubt, ihren Glauben öffentlich zu leben. Priester kamen mit ihnen ins Land. Zu ihnen gehörte 1863 Pater Bernard Petitjean von der Pariser Auslandsmission, der in Uura eine Kirche errichten ließ. Pater Petitjean wusste von der Existenz der verborgenen Christen und umgekehrt hörten die verborgenen Christen, dass wieder Priester ins Land gekommen waren. Auf dem Relief sieht man, was dann geschah. Einige Frauen haben sich als Fischer verkleidet und sind in einem von den Kontrolleuren unbeobachteten Moment in die Kirche in Uura hineingegangen. Sie haben Pater Petitjean dort angetroffen und im Gespräch mit ihm festgestellt, dass er die 3 Kriterien der Prophezeiung erfüllte, nämlich dass er ehelos lebte, die Mutter Gottes verehrte und dem Papst in Rom folgte. Sie haben ihm gesagt, wir haben das gleiche Herz wie du, und sich damit als Christen zu erkennen gegeben. Auch andere verborgene Christen kamen danach aus ihren Verstecken, sodass Weihnachten 1865 die Messe in einem Stall in Urakami mit 3.400 Gläubigen gefeiert wurde. Das führte zu einer schwierigen Situation, weil Religionsfreiheit für japanische, für einheimische Christen nicht gegeben war. Die Behörden in Nagasaki wussten, dass sie aufgrund des internationalen Drucks auf Japan in der Frage der Religionsfreiheit die japanischen Christen aber nicht töten durften. 1867-68 begann dann das, was als 4. und letzte Verfolgung der Christen von Urakami bezeichnet wird. Die Behörden errichteten im Land verteilt 19 Lager. Dorthin wurden über 3.400 Christen auf dem Seeweg verbracht. Sie wurden dort gefoltert, über 600 von ihnen starben. Unter den Überlebenden ist der Großvater von Midori, damals noch ein Jugendlicher. Tafel 20. Aufgrund internationaler Interessen gewährt die japanische Regierung den einheimischen Christen ab 1873 die freie Religionsausübung. Die verborgenen Christen kehren in ihre angestammten Gebiete zurück, so auch nach Urakami, wo sie wieder anfangen, das Land zu bestellen und sich eine kleine Holzkirche zu bauen, die später der großen Backsteinkirche weichen wird. Zu den Rückkehrern gehört die Familie Moriyama. Sie arbeiten wie zuvor als Viehhändler. Bei ihnen fragt einige Jahrzehnte später Takashi Nagai nach einer Unterkunft. Tafel 21. Takashi wohnt bei den Moriyamas und studiert weiter. Er ist ein ausgezeichneter Student und der Beste seines Jahrgangs, deswegen soll ihm die Ehre zukommen, die Absolventenrede zu halten. Aber am Abend vor der Abschlussfeier feiert er intensiv. Er verpasst den letzten Bus, muss im Regen zu Fuß nach Hause gehen und kommt vollkommen durchnässt zu Hause an. Er legt sich mit den nassen Kleidern ins Bett. Am nächsten Morgen hat er beim Aufwachen heftige Ohrenschmerzen. Es ist eine Mittelohrentzündung, die sich zu einer Hirnhautentzündung erweitert. Durch eine Operation kann sein Leben gerettet werden, aber er wird auf einem Ohr taub. Die Absolventenrede kann er nicht halten. Schlimmer ist aber, dass seine bereits vorgezeichnete Karriere als Internist jetzt dahin ist, denn man kann mit nur einem Ohr ein Stethoskop nicht angemessen einsetzen. Wie reagiert Takashi? Erneut drängen tiefe existenzielle Fragen in seinem Herzen. Was also ist das Leben, wenn die Welt auch ohne mich auskommen kann? Eine große Traurigkeit ergreift ihn, zusammen mit dem Schrei nach etwas, das ewig währt, wie der Geist seiner Mutter. Auch hier also wieder die Sehnsucht nach Bedeutung und nach etwas Unvergänglichem. Tafel 22. Die Universität kommt ihrem besten Absolventen in dieser schwierigen Situation entgegen und bietet ihm eine Assistenzarztstelle in der Radiologie an, denn Radiologie ist etwas, was man auch mit nur einem Ohr betreiben kann. Der zuständige Professor Suetsugu ist in Hamburg ausgebildet und gerade von dort zurückgekommen. Er verheißt Takashi, dass er bahnbrechende Entdeckungen in der Radiologie machen wird, die in Japan noch eine Pionierwissenschaft ist. Eine Anerkennung durch andere medizinische Disziplinen würde es jedoch nicht geben. Zudem müsse sich Takashi dem Risiko stellen, frühzeitig an der Strahlenkrankheit zu erkranken und zu versterben. Takashi hat jedoch keine andere Wahl und akzeptiert die Stelle. Je mehr er sich dann in die Forschung vertieft, desto faszinierter ist er von den Möglichkeiten der Röntgenstrahlen. Oft kommt er abends erst spät nach Hause. Tafel 23. So auch am Weihnachtsabend 1932. Bei seiner Heimkehr wird er von Vater Moriyama eingeladen, am Weihnachtsessen der Familie teilzunehmen, was er gerne tut. Dort lernt er erstmals Midori, die Tochter der Moriyamas, kennen, die als Lehrerin in einer anderen Stadt arbeitet. Er ist sofort fasziniert von ihr. Vater Moriyama erzählt beim Essen vom Christentum und lädt Takashi ein, gemeinsam mit der Familie zur Mitternachtsmesse zu kommen. Takashi weist die Einladung verblüfft von sich mit der Begründung: Ich bin doch gar kein Christ, was soll ich denn bei der Mitternachtsmesse? Vater Moriyama antwortet ihm mit den Worten, dass auch die Hirten und die heiligen drei Könige keine Christen gewesen seien. Doch als sie sahen, konnten sie glauben. Das spricht den Wissenschaftler in Takashi an, das erscheint ihm logisch und so willigt er ein, in die Messe zu gehen. Zu seiner eigenen Überraschung ist er sehr berührt von dem ganzen Geschehen, von der Stille, dem Chorgesang und der Musik. Doch vor allen Dingen nimmt er eine liebende Gegenwart wahr, die ihn nicht mehr loslässt. Nun wäre es für Takashi schön, sowohl dieser neuen Intuition einer liebenden Gegenwart auf den Grund zu gehen, als auch die Beziehung mit Midori zu leben. Aber es kommt erneut anders. Tafel 24. Keine 4 Wochen später wird er in den Krieg in die Mandschurei eingezogen, wo Japan einen militärischen Konflikt gegen China begonnen hat. Takashi bewegt die Frage nach der eigenen Existenz. Wird sein Leben hier nicht einfach vergeudet? Midoris Reaktion entspringt ihrem christlichen Glauben. Sie verspricht Takashi, jeden Tag für ihn zu beten und bittet die Mutter Gottes, Takashi die Liebe zu schenken, die die verstorbene Mutter ihm nicht mehr geben kann. Sie sendet Takashi Briefe, aber sie ist sich bewusst, dass Takashi vor allem der Begegnung mit Gott bedarf. Darum sendet sie ihm auch einen Katechismus ins Feldlager. Bei der Lektüre ist Takashi erstaunt. Wie ist es möglich, dass in den einfachen Sätzen des Katechismus die Antworten auf die Fragen seines ganzen Lebens und die der großen japanischen Weisen stecken? Er lernt so den katholischen Glauben tiefer kennen. Vom Kriegsgeschehen und von der Brutalität der japanischen Armee ist Takashi erschüttert. Auch sein Glaube an Vernunft und Fortschritt schwindet. Präsent sind ihm Blaise Pascals Worte, dass man auf die Knie gehen muss, um Gott zu erkennen. Tafel 25. Nach einem Jahr kommt Takashi enttäuscht aus der Mandschurei zurück. Nach seiner Ankunft in Urakami begrüßt er zunächst Midori. Sie hatte die ganze Zeit für Takashis Begegnung mit Gott gebetet. Auch nach der kurzen Begrüßung bittet sie Gott erneut um die Gabe des Glaubens für Takashi. Dieser geht unterdessen in die Kirche, um dort den Priester zu treffen, der die Weihnachtsmesse zelebriert hatte. Er schüttet ihm sein Herz aus. Takashi ist sich bewusst, dass er sein Leben lang ganz anders gelebt hat, als es im Katechismus vorgeschlagen wird. Der Priester nimmt ihn herzlich auf und vermittelt Takashi einen Lehrer für den Katechismusunterricht. Er geht in den Gottesdienst und nimmt seine radiologische Forschung wieder auf. Tafel 26. Nach wenigen Monaten lässt sich Takashi trotz einiger äußerer Widerstände taufen. Er nimmt den Namen Paul an, nach dem Märtyrer Paul Miki. Über das Sakrament der Taufe sagt er, dass es ein Schritt in Richtung Ewigkeit sei und dass er, während der Priester die Formel sprach, das Gefühl hatte, als würde jede Zelle seines Körpers erneuert. Der Heilige Geist hatte seine Seele wiederhergestellt. Hatte Takashi als junger Student noch die Frage gestellt, ob es überhaupt eine Seele gibt, so sagt er jetzt, dass es die Seele gibt, und zwar in ihm. Seine Seele ist wiederhergestellt durch die Taufe. Takashi möchte Midori heiraten und spricht mit ihr zuvor darüber, dass er als Radiologe ein frühes Erkrankungs- und Sterberisiko hat. Midori antwortet ihm mit einem Zitat aus dem Buch Ruth: Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du lebst, werde ich leben. Dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott mein Gott. Wo immer du stirbst, werde ich sterben und begraben werden. Möge Jahwe mir dies und mehr gewähren, auch wenn der Tod uns scheiden sollte. Midori schaut auf die Ehe als Berufungsweg, als Antwort auf den Ruf Gottes, als gegenseitige Begleitung der Eheleute zu ihrer jeweiligen Bestimmung hin. Tafel 27. Die Ehe von Takashi und Midori ist glücklich und doch nicht frei von großen Herausforderungen. Dem Ehepaar werden 4 Kinder geschenkt, von denen 2 sehr jung versterben. Auch materiell geht es ihnen nicht gut. Takashi verdient als Wissenschaftler wenig. Midori unterrichtet daher an einer Schule und gibt am Abend Kurse für die Frauen in der Nachbarschaft, zum Beispiel in Ikebana, in Wirtschaftsfragen und in Erster Hilfe. Sie bringt den Frauen bei, wie man einen Garten bewirtschaftet und mit Kräutern kocht. Sie ist die gewählte Nachbarschaftsbeauftragte und damit eine wesentliche Bezugsperson im Umfeld der Gemeinde, genauso wie Takashi eine wesentliche Bezugsperson als Arzt ist. Takashi erkennt und bewundert in all dem, wie Midori ihr Leben aus dem Glauben heraus lebt. In dieser Weise ist sie ein Vorbild für ihn, auch wenn er dies erst spät erkennt. Tafel 28. 1937 wird Takashi erneut in den japanisch-chinesischen Krieg nach China eingezogen. Er lebt diese Zeit aber jetzt nach seiner Taufe, nach der Begegnung mit Christus, in anderer Weise. Er leitet ein Feldlazarett und öffnet es für japanische ebenso wie für chinesische Soldaten. Seine Stütze ist das Rosenkranzgebet, gerade in kritischen Situationen. Einmal ist das Lazarett von chinesischen Truppen umzingelt. Er erhält den Befehl, die Verwundeten mit Benzin zu übergießen, damit sie im Falle einer Niederlage angezündet werden können, um so nicht dem Feind in die Hände zu fallen. Doch Takashi zieht sich zum Gebet zurück. Nach einer Weile wird ihm gemeldet, dass sich die Lage entspannt habe, da Verstärkung eingetroffen sei. Tafel 29. Erst nach 3 Jahren kehrt er zurück. Der zwischenzeitliche Tod seiner Tochter und die desolate Lage Japans werfen existenzielle Fragen in ihm auf. Die erneute Lektüre von Blaise Pascal bringt ihn zu der Schlussfolgerung, dass es seine Aufgabe ist, zur Ehre Gottes zu leben. Er nimmt die radiologische Forschung wieder auf. Den Studierenden erklärt er unumwunden, dass viele von ihnen bald durch den Krieg sterben werden. Nach wenigen Jahren bemerkt Takashi, dass es ihm körperlich immer schlechter geht. Im Juni 1945 lässt er sich röntgen. Es wird eine chronisch-myeloische Leukämie diagnostiziert mit einer voraussichtlichen Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren. Er geht auf den Hügel der 26 Märtyrer, wo sein Taufpatron Paul Miki gekreuzigt wurde. Takashi bittet ihn um die Kraft, Midori die Diagnose mitteilen zu können. Wieder reagiert Midori in überraschender und schöner Weise. Zwar ist auch sie angesichts der Nachricht von Schmerz durchdrungen, doch sogleich wendet sie sich Gott zu und betet eine Weile, am ganzen Körper zitternd, vor dem Kreuz, das ihre Familie durch all die Jahrhunderte der Verfolgung bewahrt hat. Dann wendet sie sich wieder Takashi zu mit den Worten: Ob wir leben oder sterben, immer ist es zur Ehre Gottes. Ihr Blick bleibt also auch in diesem schmerzhaften Moment auf den Berufungsweg gerichtet. Takashi ist ermutigt. Natürlich gehen beide davon aus, dass Midori Takashi überleben und auf den Tod hin begleiten wird. Doch erneut kommt es anders. Tafel 30. Weniger als 2 Monate nach dieser Diagnose werden die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Die Zerstörungen sind schrecklich. Tafel 31. Die Bilder zeigen dort, wo Holzhäuser gestanden haben, nur Ödnis. Alles ist vom Sturm hinweggefegt oder in den Feuersbrünsten verbrannt. Ziegelgebäude sind zu Ruinen zusammengestürzt, darunter auch die Kathedrale von Urakami. Menschen sind in der extremen Hitze verglüht oder haben schwerste Verbrennungen. Manche entwickeln später wulstige Narben, die ihnen ein Leben lang sehr starke Schmerzen bereiten. Takashi und seine beiden Kinder haben überlebt. Die Kinder waren bei den Großeltern in einem Bergdorf außerhalb von Nagasaki. Takashi war bei der Arbeit in der Strahlenabteilung, die durch einen Stahlbetonmantel von der Umgebung abgeschirmt ist. Die radiologische Abteilung ist durch die Kraft der Bombe zerstört. Takashis rechte Schläfenarterie ist gerissen, aber es gelingt ihm, zusammen mit anderen überlebenden Ärzten und Pflegepersonal aus seiner Abteilung einen Hilfstrupp zusammenzustellen, mit dem sie nach ihren Möglichkeiten die Verletzten versorgen. Tafel 32. In den kurzen Pausen für die Mahlzeiten regt sich in den Ärzten ihre Forscherseele. Sie fachsimpeln über die Auswirkungen der Atomenergie. Takashi kommentiert: 2 Seiten kämpften in mir. Es war ein großer Sieg der Wissenschaft und gleichzeitig die Niederlage meines Vaterlands. Ein Triumph der Physik und eine Tragödie für Japan. Tafel 33. Erst als nach 3 Tagen medizinische Verstärkung aus anderen Teilen Japans eintrifft, kann Takashi die wenigen 100 Meter an den Ort gehen, wo sein Haus gestanden hat. Ihm ist bewusst, dass Midori nicht überlebt hat, sonst hätte sie sich längst auf den Weg zu ihm gemacht. Tatsächlich findet er an der Stelle ihres Wohnhauses fast nichts mehr. Zitat: Nur Asche war geblieben. Sofort sah ich dort, wo vorher die Küche gewesen war, dieses kleine Häufchen Knochen. Stücke des Beckens und der Wirbelsäule, sonst nichts. Nur ihr Rosenkranz lag auf dem Boden. Das Feuer hatte alles zerstört, sogar die anderen Knochen. Takashi sammelt die Knochen auf und bringt sie zu dem Friedhof, wo die beiden früh verstorbenen Kinder beigesetzt sind. Er ist von Schmerz durchdrungen und völlig erschöpft. Doch bevor er zusammenbricht, bricht wieder eine drängende Frage aus ihm hervor. O guter Jesus, erleuchte mit deinem Frieden das Geheimnis des Schmerzes. Takashi braucht eine Antwort auf seine innere Not. Er will den Sinn dieses Schmerzes verstehen, um ihn ertragen zu können. Tafel 34. Als er am nächsten Morgen aufwacht, sieht er den Morgenstern am Himmel, der im christlichen Verständnis Zeichen der Mutter Gottes ist. Das ist das erste wichtige Zeichen für ihn. Außerdem vernimmt er die Worte Christi aus dem Lukasevangelium. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden bestehen. Diese beiden Erfahrungen werden für ihn zu einem neuen Ausgangspunkt, zu einer Gewissheit, dass es einen neuen Anfang in der Beziehung zu Christus und zur Gottesmutter geben wird, auch wenn er noch nicht weiß, wie das aussehen wird. Das nächste wichtige Ereignis geschieht am 15. August, dem Fest Maria Himmelfahrt. Entgegen allen Erwartungen ertönt am Radio die Stimme von Kaiser Hirohito. Er verkündet die bedingungslose Kapitulation Japans. Das ist ein Schock für viele Japaner. Auch Takashi ist so entsetzt, dass er Patienten wegschicken lässt. Aber nur einen Augenblick später wird ihm bewusst, dass die Kapitulation die Beendigung des Zweiten Weltkriegs ermöglicht, und er lässt sofort die Patienten erneut reinholen, um sie zu behandeln. Tafel 35. Takashi versucht trotz seiner Schläfenverletzung, von dem Ort aus, wo seine Schwiegermutter mit seinen Kindern zusammen überlebt hat, gemeinsam mit einem kleinen Hilfstrupp medizinische Unterstützung in der Umgebung zu leisten. Aber er wird immer schwächer, wird schließlich bettlägerig. Als er bereits erste Anzeichen des Sterbens an sich wahrnimmt, ereignet sich eine medizinisch nicht erklärliche Heilung. Takashis Schwiegermutter bringt Weihwasser aus einer Luchtgrotte, die etwa 2 Jahrzehnte zuvor von Pater Maximilian Kolbe in der Nähe von Nagasaki errichtet worden war. Als das Wasser Takashi benetzte, hörte er nach eigener Aussage eine Stimme, die ihm sagte, dass er zu Pater Maximilian Kolbe beten möge. Dieser war zwischenzeitlich im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht worden, nachdem er sich freiwillig bereit erklärt hatte, anstelle eines Familienvaters den Tod im Hungerbunker auf sich zu nehmen. Takashi betete zu ihm. Im gleichen Augenblick rief die Krankenschwester, die die ständig blutende Wunde tamponierte, dass die Blutung aufgehört habe. Nach dieser unerwarteten Genesung kann Takashi weiterhin als Arzt arbeiten. Tafel 36. Weil er mit einer für viele sichtbaren und ansteckenden großen Hoffnung lebte, wird Takashi gebeten, im November 1945 vor den Ruinen der Kathedrale von Urakami eine Ansprache an alle Verwundeten zu halten. Es ist eine überraschende und ungewöhnliche Rede, aus der hier ein längerer Abschnitt zitiert wird. Wir fragen uns, war das Zusammentreffen dieser Ereignisse, das Ende des Krieges und die Feier des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel, reiner Zufall oder ein Zeichen der Vorsehung? Ich habe gehört, dass die Atombombe für eine andere Stadt bestimmt war. Die dichten Wolken machten dieses Ziel zu schwierig und die Piloten wählten als Ausweichort Nagasaki. Außerdem gab es ein technisches Problem, das dazu führte, dass die Bombe viel weiter nördlich als geplant abgeworfen wurde und somit direkt über der Kathedrale explodierte. Es war sicher nicht die Besatzung des amerikanischen Flugzeugs, die sich unser Viertel ausgesucht hat. Ich glaube, dass es Gott war, der Urakami auswählte, dass es seine Vorsehung war, die die Bombe direkt über unsere Häuser brachte. Besteht nicht ein enger Zusammenhang zwischen der Vernichtung von Nagasaki und dem Ende des Krieges? War Nagasaki vielleicht das auserwählte Opfer, das Lamm ohne Makel, das als brennendes Ganzopfer auf dem Opferaltar für die Sünden aller Nationen während des Zweiten Weltkrieges getötet wurde? Zitat Ende. Die Ansprache löste Empörung bei den Zuhörern aus. Wie war es möglich, dass Takashi in dieser Situation, die von so furchtbaren Qualen und von so Entsetzlichem gekennzeichnet ist, seinen Mitmenschen vorschlägt, sie als ein von Gott gewolltes Opfer anzunehmen? Es waren ja Menschen, die ihre Freiheit dazu benutzt hatten, die Atombombe zu entwickeln und auf japanische Städte abzuwerfen. Wie konnte Takashi sagen, dass es Gottes Vorsehung war, dass eine der Bomben direkt über der Kathedrale von Urakami explodierte und zwei Drittel der dort lebenden Christen sowie Zehntausende weitere Menschen sofort tötete, anstelle der Bewohner der ursprünglich von den Piloten anvisierten Stadt? Tafel 37. Zunächst ist wesentlich, dass Takashi als Betroffener zu anderen Betroffenen gesprochen hat. Er hatte selber seine Frau und viele Freunde verloren, auch sein materielles Hab und Gut, und er war selber strahlenkrank. So teilte er das Leid all derer, zu denen er sprach. Dann beeindruckt auch das Leben, das Takashi nach dem Atombombenabwurf geführt hat, seine Art und Weise des Alltagslebens. Er war als einer der Ersten nach Urakami zurückgekehrt und hatte sich dort eine behelfsmäßige Hütte gebaut. Von da aus lud er die anderen Menschen dazu ein, sich ebenfalls wieder in Urakami anzusiedeln. Er tat dies in der Zuversicht eines neuen Anfangs. Sein alter Professor Suetsugu hat ihn in dieser Hütte besucht und hat die beeindruckende Gewissheit und Ausstrahlung Takashis wahrgenommen. Er hat sie mit dem Satz kommentiert: Sie, die Hütte, ist ärmlich, doch sie birgt einen unermesslichen Schatz. Ein Beispiel dafür, was damit gemeint ist, ist Yamada, ein junger Mann, der bei seiner Rückkehr aus dem Krieg weder seine Frau noch seine Eltern und fünf Kinder wiederfindet. Takashi überzeugt ihn davon, in Urakami zu bleiben, indem er ihm sagt, dass man auf all diesen Schmerz nur schauen kann, wenn man sich an Gottes Vorsehung erinnert, die dem Bösen immer das Gute abzugewinnen vermag. Und tatsächlich lässt Yamada sich bewegen von diesen Worten. Er bleibt in Urakami und wird ein guter Freund von Takashi. Tafel 38. Die beiden finden in den Trümmern der Kathedrale zusammen mit anderen Freunden eine der beiden Glocken und lassen sie an einem provisorischen Gerüst aufhängen. An Heiligabend 1945 ertönt zur Überraschung aller die Glocke zum Angelus. Die Herzen der Menschen von Urakami sind ergriffen und blühen auf. Takashi beginnt mit dem Schreiben von Büchern. Es sind wissenschaftliche Werke, die über die Atomenergie und ihre Auswirkungen berichten, autobiografische Schriften und belletristische Übersetzungen. Viele seiner Bücher werden Bestseller, die recht viel Geld einbringen. Dieses Geld behält Takashi nicht für sich und seine Kinder zurück, sondern investiert es in Einrichtungen, die der gesamten Bevölkerung dienen, wie zum Beispiel das Krankenhaus, ein Waisenhaus, Schulen und eine kleine Holzkirche, später auch eine kleine Bibliothek für Kinder. Einmal bekommt er ein Preisgeld für ein literarisches Werk. Von diesem Geld finanziert er keine Nutzbauten, sondern lässt 1000 Kirschbäume rund um die Ruine der Kirche in Urakami pflanzen. Damit unterstreicht er, dass aus seiner Sicht die Menschen für den Wiederaufbau nicht nur das Nützliche brauchen, sondern auch die Schönheit. Tafel 39. Dieser Einsatz für das, was der ganzen Gemeinschaft dient, bleibt bestehen, auch als er selber 1946 bettlägerig wird und nur noch mit einem Bleistift schreiben kann. Mit den Worten: Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Jeder von uns tut, was er kann, und jeder von uns, auch die Kranken, kann etwas tun, bezieht er sich selber auch in dieser persönlichen Lage bei der Mitwirkung am Wiederaufbau ein. Tafel 40. Das Angebot eines Verwandten zum Bau einer größeren Hütte nimmt er dankend an, jedoch für seinen gerade aus dem Krieg heimgekehrten Bruder Hajime und dessen Familie sowie für seine Schwiegermutter und seine eigenen Kinder. Für sich selbst bittet er um eine nur 4 Quadratmeter große Hütte, gerade groß genug für 2 Tatami-Matten, eine für ihn selber und eine für seine Kinder, wenn sie ihn besuchen. Er knüpft damit an eine buddhistische Tradition an, wie das Zitat uns zeigt. Es ist leichter, dem höchsten Sein zu begegnen, wenn wir unser Herz zu einer leeren Hütte machen, die nichts als das Wesentliche enthält. Das Wesentliche, das ist für ihn eine Mutter-Gottes-Statue, ein Kruzifix, eine Lampe, ein Bücherregal, sonst nichts. Er nennt diese Hütte Nyokodon, was wörtlich heißt, der Ort oder das Heiligtum wie dich selbst. Der Bezug zum Gebot der Nächstenliebe im Evangelium ist offensichtlich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darauf soll die ihm verbleibende Lebenszeit gerichtet sein. Tafel 41. Vom Foto schaut uns Takashi froh an. Sein strahlendes Gesicht lässt auf eine große innere Freude schließen. Er ist bettlägerig, er trägt schwerste Schmerzen und ist sich bewusst, dass er bald seine Kinder als Waisen zurücklassen wird. Was in seinem Inneren ermöglicht ihm diesen frohen Blick? Takashi selbst spricht es aus. Ich bin mit Gott in der gespenstischen Einöde von Urakami gewandert und habe endlich die Tiefe seiner Freundschaft verstanden. Hier liegt ein Schlüssel für das Verständnis seiner Rede in der Kathedrale. Takashi empfindet eine so große Nähe zu Gott, wie sie nur wenigen Menschen geschenkt ist. Er wird auch als Mystiker bezeichnet, denn er ist auf geheimnisvolle Weise Gott in besonderer Weise nahe. Er gilt als Mystiker des Friedens für unsere Zeit. Takashi unterscheidet den Frieden vom Pazifismus. Es geht ihm darum, dass die Probleme angegangen werden. Der Friede ist für ihn ein mühsames Ziel. Und nur wer den Frieden im Herzen trage, könne darüber sprechen. Er sagt, das fordert persönliche Opfer und die Bekehrung des Herzens, denn ohne dies können wir uns nicht über den Egozentrismus erheben, der wahre Feind des Friedens ist. Die Magna Carta des Friedens ist für ihn die Bergpredigt. Die abgebildete Kalligraphie bedeutet, es möge Friede sein, und sie hat zugleich einen einladenden Unterton, in etwa, willst nicht auch du für den Frieden sorgen? Möchtest nicht auch du, dass Friede herrscht? Diese Kalligraphie hat Takashi mehr als 1000 Mal gezeichnet und an seine Besucher verschenkt. Tafel 42. Takashi ist in dieser Weise für die Menschen eine anziehende Präsenz. Seine frohe Ausstrahlung, seine Gewissheit und seine Hoffnung teilt sich den Menschen mit. Nicht nur aus seiner Nachbarschaft und aus Nagasaki, sondern aus ganz Japan kommen täglich Menschen mit dem Zug zu ihm gefahren, die ihn besuchen wollen, um an dieser Freude und Zuversicht teilzuhaben. Auch berühmte Persönlichkeiten sind darunter, wie zum Beispiel die amerikanische Schriftstellerin Helen Keller, die wir unten im Foto sehen, die von Geburt an taub und blind ist, oder päpstliche Gesandte oder Kaiser Hirohito. Bewegend ist der Besuch des russischen Geigers Alexander Mogilewski. Als sein Besuch angekündigt wird, organisiert Takashi ein Konzert, zu dem besonders die Schüler des Blindeninstituts von ihm eingeladen werden. Hier zeigt sich wieder Takashis kluge Menschlichkeit, denn die Blinden, die mit ihren Augen Schönheit nicht mehr wahrnehmen können, haben so die Möglichkeit, durch ihr Gehör an der Schönheit der Musik teilzuhaben, die Mogilewski ihnen mit seinem Geigenkonzert vermittelt. Mogilewski hat später geschrieben, dass dieses Konzert das bewegendste seiner ganzen Laufbahn gewesen sei. Aus Gesprächen mit erblindeten Leprakranken ist bekannt, wie groß der Trost war, den sie durch Briefe von Takashi Nagai erfahren haben. Tafel 43. Ab 1950 schreitet seine Krankheit sehr schnell voran. In der Tradition der Samurai, aus der die Familie seiner Mutter entstammt, schreibt Takashi sein Abschiedslied. Leb wohl, mein Körper, ich muss nun über deine Grenzen hinausgehen. Ich muss dich verlassen, so wie der Duft seine Rose verlassen muss. Das Lied drückt aus, wie sehr sich Takashis Auffassung vom Menschen gewandelt hat. Während er am Beginn seines Studiums überzeugt war, dass der Mensch nur aus seinem Körper bestehe, so sagt er hier, dass das Ich, das eigentliche Selbst des Menschen, diesen Körper verlassen muss, um zu Gott zu gelangen. Kurz vor seinem Tod schreibt er innerhalb von 3 Wochen sein letztes Buch. Darin beschreibt er die Ereignisse der sogenannten letzten Verfolgung der Christen von Urakami, ihre Deportation in Lager, in denen zwischen 1868 und 1873 viele von ihnen zu Tode gefoltert wurden. Die letzten Worte in diesem Buch sind: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Christen. Takashi stirbt am 1. Mai 1951. Zu seiner Beerdigung kommen 20.000 Menschen, also weit mehr, als es Christen in Urakami gibt, wo durch die Atombombe von den 12.000 etwa 8.000 getötet worden waren. Es läuten die Glocken zum Angelus und zugleich erklingen die Sirenen von Fabriken und Schiffen. Sehr viele Menschen spüren, dass ein großer Freund von ihnen gegangen ist. Unbezifferte Tafeln. Die beiden abschließenden Tafeln lassen uns teilhaben an Takashis innerer Haltung als Arzt und als Vater, an der Entstehungsgeschichte der Ausstellung sowie an den Ereignissen, die sich aus ihr entwickelt haben. Takashi hat seine Berufung als Arzt mit Kompetenz und Zärtlichkeit gelebt. Seine Auffassung war: Wenn dein Patient ein alter Mann ist, behandle ihn, als wäre er dein Vater, und wenn er ein Kind ist, als wäre er dein Sohn. Jeder Patient wird dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, und du bist das alles für ihn oder sie. Ich habe verstanden, dass die Medizin eine Berufung ist, eine persönliche Berufung von Gott, was bedeutet, dass es Teil des Reiches Gottes ist, einen Patienten zu untersuchen, ihn zu röntgen oder ihm eine Spritze zu geben. Als mir das klar wurde, habe ich mich dabei entdeckt, wie ich für jeden meiner Patienten betete. Seine Berufung als Vater lebte er mit Freude und Realismus. Einmal, als seine Kinder neben ihm in der Hütte schlafen durften, wachte er mitten in der Nacht auf und war überwältigt von Freude. Er schrieb auf: wir leben, und ein ganzer Tag wartet auf uns. Für Makato und Kayano hinterließ er diese Wegweisung für die Zeit nach seinem bald bevorstehenden Tod. Bald werdet ihr Waisen sein. Euer einsamer Weg ist genau der, den Gott in seiner Vorsehung für jeden von euch bestimmt hat. Nehmt ihn so an und fragt Gott oft: Wie kann ich ihn in den Dienst deiner Herrlichkeit stellen? Dies ist die wahre Antwort auf das Geheimnis des Lebens. Die Entstehungsgeschichte der Ausstellung begann mit dem Buch »Ein Lied für Nagasaki« von Pater Paul Glynn. Es ist eine Biografie von Takashi Nagai. Einige italienische Ärzte, die in der Vereinigung Medicina e Persona zusammengeschlossen sind, haben es als große Hilfe für ihre eigene Arbeit empfunden, so dass sie sich entschieden haben, die Ausstellung zu konzipieren und erstmals 2019 beim Meeting für Völkerfreundschaft in Rimini, Italien, zu zeigen. Dort haben 20.000 Menschen diese Ausstellung besucht. Später war sie unter anderem bei einer Kulturveranstaltung in den USA, dem New York Encounter, zu sehen. Die letzte Tafel zeigt, welche Geschichte sich daraus entwickelt hat. Einige der Kuratoren der Ausstellung haben sich nach Nagasaki begeben und dort in überraschender Weise den Erzbischof von Nagasaki kennengelernt. Diese Begegnung führte dazu, dass einige der Kuratoren den Verein Amici di Takashi e Midori Nagai gegründet haben, um schließlich an den Erzbischof von Nagasaki in der formal erforderlichen Weise die Bitte zu richten, zwei Seligsprechungsverfahren für Takashi und Midori zu eröffnen, über die nun in einem ersten Schritt die japanische Bischofskonferenz entscheiden muss. Wir sind damit zum Ende der Führung gelangt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.